Das ist die Audioaufnahme zur Fragestunde. Heute ist der 11. Dezember und wir haben Themen gesammelt. Das heißt, die Studiesammlung hat diese Themen gesammelt. Und zwar reden wir über Normfunktionen. Ich vermute, Sie meinen damit euklidische Ringe und Normfunktionen dafür. Genau. Dann reden wir über Ideale und Faktorringe. Und speziell geht es darum, wie man in Faktorringe dann Ideale findet, zum Beispiel. Da gab es eine Übungsaufgabe und das gucken wir uns nochmal an. Dann Beispielaufgaben, da müssen wir nochmal klären, was Sie da genau meinen. Gruppenwirkung, da können wir nochmal wiederholen, aber ich habe schon gesagt, dass ich eine Podcast-Folge speziell nur dafür machen werde sowieso, sodass ich dann hier vielleicht manche Sachen nur anteasere. Und dann haben wir noch das Thema Zerlegung finden und vielleicht auch zeigen, dass es die einzige ist bei irreduziblen Elementen. Und ich vermute, dass Sie damit meinen, dass wir in einem Ring sind, von dem wir wissen oder vermuten, dass er faktoriell ist und dass wir dann so eine konkrete Zerlegung wirklich finden wollen. Okay. Hat jemand einen starken Wunsch, mit irgendeinem bestimmten Thema anzufangen? Sollen wir vielleicht mit der Anknüpfung an die Übungsaufgabe starten? Also Ideale und Modulkante. Ich mag die Bezeichnung. Ideale und Modulkante. Ich sage immer Kram und ich frage mich, ob das ein regionales Ding ist, wann man Krempel sagt und wann man Kram sagt oder Krams oder Gedöns. Ich mag auch das Wort Gedöns. Ich schlage vor, dass wir erstmal nochmal wiederholen, wenn ich ein Ideal von Z habe, der Form n mal Z, wobei n eine natürliche Zahl ist oder 0, dann kann ich den Faktoring bilden und ich schlage vor, dass wir nochmal kurz wiederholen, wie man den Faktoring rechnet. Und dann können wir noch mal kurz mündlich so ein paar Eigenschaften durchgehen und dann schauen wir uns Ideale an und machen ein konkretes Beispiel. So wäre jetzt mein Vorschlag, wie wir da vorgehen. Wer wiederholt noch mal für uns, was die beiden Rechenoperationen in diesem Faktoring Z modulo n mal Z sind? Wie funktionieren die? Ja. Center, bitte.
Wenn man rechnet mit den Repräsentanten,
also ja. Die Elemente. Das heißt, ich mache sowas wie nz plus a und nz plus b. Mhm.
Ja, und wenn man zum Beispiel jetzt ein, wenn man die jetzt addieren möchte.
Ja, ich mache mal eine Großzeile. Was ist das dann?
Dann ist es n mal z.
Ja.
Nochmal plus, nochmal auf.
Genau, das heißt, ich addiere, indem ich die Repräsentanten addiere. Und wir haben uns überlegt, dass es wohl definiert ist. Und wie mache ich die Multiplikation?
Die Multiplikation, das steht dann n mal z plus a mal b.
Genau, das funktioniert also auch. Gut, jetzt wo wir das wiederholt haben, können wir mal ein konkretes Beispiel angucken. Ah, Moment, erstmal möchte ich über Eigenschaften sprechen. Das habe ich auch als eine Beispielaufgabe in meinen Prüfungspodcast-Sonderfolgen. Wenn ich Faktoringe von Z anschaue, was haben die dann alle gemeinsam und wo können die sich unterscheiden? Das war eine Frage, die ich da als Beispiel besprochen habe. Das heißt, zum Thema Beispielaufgaben kannst du da auch schon zwei Podcast-Folgen mit jeweils drei Aufgaben, einmal Algebra 1 und einmal Algebra 2. Wer kann das für mich einmal wiederholen? Welche Eigenschaften haben alle Faktoringe von Z? Egal welches Ideal ich da betrachte, egal was n ist. Welche Eigenschaften haben diese Faktoringe auf jeden Fall? Kann mir da jemand Beispiele sagen? Okay, 1, 2, Sie dürfen anfangen.
Die sind alle kommutativ.
Richtig. Und?
Die haben ein kleines Element.
Genau, kann mir jemand das Einzelne nochmal sagen? Von den Faktoren Z-Modulo n mal z, was ist das Einzelne?
N plus 1.
N mal z plus 1, genau. Bitte immer vollständig aussprechen, das müssen wir üben. Das heißt, sie sind immer kommutativ und sie haben immer ein Einzelelement und das haben die alle gemeinsam. Und jetzt geht's los, jetzt fangen die an, sich zu unterscheiden, je nachdem, was n ist. Wer weiß das noch? Ja?
Wenn n prim ist, dann ist der Faktoring mit dem erzeugten Ideal Körper.
Richtig. Und wenn n keine Primzahl ist, dann gibt es ja jetzt verschiedene Möglichkeiten. Die Zahl könnte 0, 1 oder minus 1 sein oder zusammengesetzt. 0, 1 und minus 1 sind so Sonderfälle, da haben wir entweder das Nullideal oder den ganzen Ring. Wenn wir davon kurz weggehen und den Fall betrachten, wo n zusammengesetzt ist, was wissen wir dann über dieses, über diesen Faktor hin? Ja.
Na, dass wir da Nullteiler haben.
Richtig, dann haben wir Nullteiler, das heißt, es ist kein Integritätsbereich und dann weit weg von allen anderen interessanten Arten von Ringen, die wir so kennen. Das fällt also sehr weit auseinander. In dem einen Fall haben wir noch nicht mal Nullteilerfreiheit und im anderen Fall haben wir sogar Körper. Und jetzt möchte ich mir ein konkretes... Nee, Sie schnappen sich ein konkretes Beispiel. Das kann das aus der Übung sein, kann aber auch was anderes sein. Und dann gucken wir uns den Ring noch ein bisschen genauer an. Welches N wollen Sie gerne angucken? Nicht zu klein, sonst ist es nämlich nicht interessant. 35. Okay. Prim oder zusammengesetzt? Die 35.
Zusammengesetzt.
Also haben wir hier einen Ring, der zwar kommutativ ist und ein Einzelelement hat, aber es ist kein Integritätsbereich. Trotzdem können wir jetzt in diesem Faktorring nach Idealen fragen. Das ist sinnvoll, weil der Ring immerhin kommutativ ist. Und wie könnten wir da jetzt vorgehen? Also wie suchen wir Ideale von diesem Faktorring Z von 35 Z? Es gab eine Übungsaufgabe, die einen Hinweis darauf gegeben hat, wie das in der Theorie funktioniert. Erinnert sich jemand an diese Aufgabe oder an den entsprechenden Teil der Vorlesung, was wir da besprochen haben? Ja?
Das sind, glaube ich, Teiler von 35.
Nochmal, das müssen was sein von 35?
Teiler.
Wir orientieren uns an Teilern von 35, ja. Jetzt ist noch so ein bisschen die Frage, wie. Vielleicht male ich noch ein Bild. Hier ist 35 mal z. Hier ist der erste z. Wenn wir uns an Teilern von 35 orientieren, dann rufen die Kobolde in meinem Kopf sofort Teilen heißt umfassen. Das heißt, wir können jetzt noch Ideale dazwischen malen. Welche Ideale wollen wir jetzt noch dazwischen malen?
Mhm. 7z und 15.
7z und 15. Genau, dann 35 mal z jeweils drin. Und die mal z. Wenn ich nach Idealen suche in diesem Faktorring, dann suche ich aber ja nach Teilmengen, die die idealen Eigenschaften erfüllen. Das heißt, ich suche in Wirklichkeit nach Elementen aus diesem Ring, die zusammen ein Ideal ergeben. Und wir wissen ja, und das ist auch immer das Erste, wonach ich gucke, wir wissen ja, dass Ideale Untergruppen bezüglich der Addition sind. Das heißt, wenn ich jetzt anfange, mir Elemente zu schnappen, und die ich in ein Ideal stecken möchte sozusagen, um zu gucken, wie so ein Ideal aussehen kann, dann habe ich schon mal gewisse Einschränkungen, allein deshalb, weil die Elemente eine Untergruppe bezüglich Plus ergeben müssen. Und deswegen habe ich auch nochmal wiederholt, wie die Addition funktioniert. Das heißt, wir müssen bei den Repräsentanten darauf achten, dass wenn wir die addieren, dass wir dann wieder Repräsentanten aus der gewählten Menge bekommen. Und wir wissen, dass auf jeden Fall das Nullelement drin liegen muss, also die Restklasse 35 mal z plus 0 plus. Und jetzt können wir ja mal kurz, einfach nur um so ein Gefühl dafür zu kriegen, was da passiert, uns Elemente aus dem Faktoring schnappen und uns vorstellen, dass wir die jetzt in so eine Teilmenge legen und gucken wollen, ob die ein Ideal wird. Und wir betrachten mal nur die Addition, bevor wir irgendwas anderes tun. Was passiert in dem Moment, wo ich das Element 35 mal z plus 1 da reinlege? Wie groß wird mein Ideal dann oder wie klein? Können wir da irgendwas sagen? Wenn 35 mal z plus 1 im Ideal liegt. Das wissen Sie sogar grundsätzlich. Was passiert, wenn das Einzelelement des Rings in einem Ideal liegt? Ja?
Dann ist das Ideal der ganze Raum.
Der ganze Ring.
Der ganze Ring.
Genau. In dem Moment, wo das Einzelelement oder irgendeine Einheit in unserem Ideal liegt, ist das Ideal der ganze Ring, wegen dieser Abgeschlossenheit, dieser starken Abgeschlossenheit unter der Multiplikation. Das heißt also, wenn ich anfange, Sachen in die Menge reinzustopfen und wenn ich 35z plus 1 da reinstopfe, dann wird daraus kein interessantes Ideal, das wird der ganze Ring. Also überspringe ich dieses Element und gucke, was passiert, wenn ich 35 mal z plus 2 da reinlege. Die Abgeschlossenheit unter der Addition sagt mir ja, dass ich dann, wenn ich das Element sich selber addiere und so weiter, dass ich immer weiter drin bleiben muss. Das heißt, wenn ich 35z plus 2 da drin habe, dann auch 35z plus 4, plus 6, plus 8, also alle mit geraden Repräsentanten. Und was passiert dann?
Ja, dann kommen wir irgendwann auf 35z plus 36 und das ist eigentlich plus 1.
Sehr gut beobachtet. heißt, der Kinder auch wieder alles. Ah. Das schreibe ich mir als kleine Bemerkung auf. Falls 35z plus 1 oder 35z plus 2 in einem Ideal J liegt, von dem Ring, von diesem Faktor, den wir betrachten, dann ist J der ganze Ring. Was ist, wenn ich plus 3 oder plus 4 oder plus 5, plus 6, plus 7, was auch immer nehme? Wo passiert dasselbe, weil ich nämlich immer wieder bei 1 lande? Und wo passiert was anderes? Hat da jemand eine Intuition? Ja?
Könnte ich mal sagen, dass für 5 und 7 das tatsächlich richtige Antipode-Gruppe bildet?
Ja.
Weil beliebige Vielfache von 5 und 7 irgendwann Vielfache von 35 werden, weil 7 und 5 Teiler von 35 sind. Das heißt, sie werden niemals auf 1 kommen.
Okay, wunderbar. Der Idee möchte ich kurz folgen und dann möchte ich kurz schauen, was mit den anderen Zahlen ist. Wenn ich mit 5 anfange, dann kriege ich auch noch plus 10, plus 15, plus 20, plus 25, plus 30 und dann bin ich bei plus 35, also bei 0. Das heißt, diese Leute zusammen bilden wirklich eine Untergruppe bezüglich der Addition. Und dann ist die nächste Frage, die wir uns stellen müssen, bilden die sogar ein Ideal. Aber wir haben zumindest einen Kandidaten, denn wir haben jetzt die Untergruppeneigenschaft. Das ist Kandidat Nummer 1 für ein interessantes Ideal in diesem Faktoring. Und wir sind dahin gekommen, indem wir erstmal die Idee mit den Teilen benutzt haben, um uns klarzumachen, was für Ideale noch dazwischen liegen. Und uns dann zu überlegen, ja, wenn wir mit Repräsentanten anfangen und die additive Untergruppe benutzen, was können wir dann schlussfolgern? Und hier sehen wir zum ersten Mal was Interessantes. Bei 7 funktioniert es genauso. Das schreibe ich jetzt auch nochmal kurz hin. Plus 7, plus 14, plus 21, plus. Und dann sind wir schon bei 28 und dann bei 35. Und wenn wir jetzt mal zählen, wie groß diese Ideale sind, dann haben wir hier ein Ideal mit 7 Elementen und hier ein Ideal mit 5 Elementen. Und das ist auch kein Zufall, das sind einfach jeweils diese Kofaktoren. Und so kann man nach Idealen suchen in so einem Faktoring. Hat Ihnen das ein bisschen weitergeholfen? Ja?
Ja, das Einzige, was ich mir jetzt unsicher wäre, ist, wie ich direkt zeige, dass tatsächlich auch alle Zahlen, die nicht Teiler von 35 bilden, beim Addieren keine Untergruppe bilden, keine echte Untergruppe bilden.
Na, das stimmt ja teilweise auch nicht. Also hier habe ich jetzt mit 5 angefangen, ich hätte mit 10 anfangen können, dann hätte ich gucken können, was da passiert. Ja, was passiert, wenn ich mit 10 anfange? 10, 20, 30, 40. 40 ist aber ja das gleiche wie 5. Also da kann ich auch den Vertreter 5 nehmen, das heißt, dann lande ich bei der gleichen Menge. Was ist, wenn ich mit 15 und 20 anfange? Das kann ich immer so durchixen und kann immer gucken, finde ich dann wieder die gleiche Struktur oder vielleicht sogar noch eine kleinere. Da 5 und 7 Primzahlen sind, weiß die Gruppentheoretikerin in mir, dass wir da jetzt keine echten Teilstrukturen mehr finden, sondern das war's. Aber wir könnten jetzt ja noch weiter fragen, na, wir haben ja noch nicht die Vertreter 6 angeguckt, 8, 9, 27, so, da könnte man jetzt auch hingucken. Aber Sie werden sehen, und das liegt an der Primfaktorzerlegung, dass Sie in jedem Fall dann wieder bei einem der Beispiele landen mit diesen kleineren Repräsentanten, wo wir schon gesehen haben, dass wir dann den ganzen Ring bekommen. Das heißt, interessant wird es immer dann, wenn wir wirklich mit so Teilern anfangen und die als Repräsentanten nehmen oder zumindest Repräsentanten, die nicht teilerfremd zu 35 sind. In dem Moment, wo da was Gemeinsames ist, passiert was Interessantes. Aber wenn wir teilerfremd sind, so wie zum Beispiel bei der 2 oder 4 oder so, dann kriegen wir den ganzen Ring. Und da steckt Theorie dahinter, warum das so ist, die wir teilweise sogar im zweiten Teil der Vorlesung sehen werden, wenn wir nämlich Zahlentheorie machen. Ja.
Habe ich das richtig verstanden, dass das jetzt kein Integritätsbereich, sondern keine Primzahl ist?
Genau. Der Faktoring ist kein Integritätsbereich. Wir haben Nullteiler und wir haben sogar welche gesehen. Wenn ich 35 mal z plus 5 multipliziere mit 35 mal z plus 7, dann kommt 0 raus, obwohl die beiden nicht mehr sind.
Und wenn das jetzt ein Integritätsbereich wäre, also zum Beispiel 36z?
Nein, auch keiner.
Ja, stimmt.
37 funktioniert, ja. Das ist eine Primzahl.
Entschuldigung, genau. ist das dann ein Hauptidealring? Nee, oder?
Überlegen wir kurz. Moment. Überlegen wir mal. Wir betrachten das Zelt von 37. 37 ist eine Primzahl, also ist dieser Faktoring sogar ein?
Integritätsbereich.
Noch stärker? Haben wir vorhin gehört, ganz am Anfang. Körper sind euklidisch, euklidische Ringe sind Hauptidealringe, Hauptidealringe sind faktoriell, bla bla bla. Das heißt, das kann ungefähr alles.
Okay.
Ja, so kann man das auch sehen.
Da kann man die Ideale sehr schnell angeben.
Ja, da kann man die Ideale sehr schnell angeben. Ja.
Und bei dem 35
Zelt, ja. Ja.
35
Zelt, ja.
Was, also wie genau, oder was sage ich jetzt, was ist das Ideal, wo ich da quasi länger aufstelle?
Die Ideale von Zelt und 35 Zelt. Das Nullideal, also das, was nur aus 35 Wuchs, das aus 0 besteht, der ganze Ring. Und jetzt muss ich für diese beiden Ideale mir irgendwie eine geschickte Schreibweise ausdenken, nach dem Motto Menge aller Elemente, wo die Repräsentanten eine bestimmte Eigenschaft haben vielleicht. Haben Sie eine Idee, wie man das machen könnte? Menge aller 35 Zellen aus A, wobei A welche Eigenschaft haben muss, damit wir dieses Ideal kriegen. Was würden Sie da vorschlagen?
Vielfaches von 5.
Richtig. 5 teilt A in Zellen. Da kriegen wir ein Ideal. Denn wenn wir jetzt weitergehen, 35, 40, bla bla bla, kriegen wir einfach wieder die gleichen Elemente. Und wer sagt mir, wie das letzte Ideal aussieht, mit der gleichen Idee? Irgendwas können, der sagt mir, wie das letzte Ideal zustande kommt. Ja.
Ja, 7 Teil B.
Genau, 7
Teil B. Kann ich aber auch mal umschreiben als 35Z plus 5 mal 35Z. Und
Nee, das ist ein bisschen unschön. Ich habe auch schon darüber nachgedacht, man kann die Erzeugnisschreibweise aus der Gruppentheorie verwenden, aber nicht alle hier hören Algebra 2 und kennen deswegen das Erzeugnis aus der Gruppentheorie.
Nee, ich meine tatsächlich eigentlich, wir wissen ja einfach, dass Elemente aus dem Ring wieder multipliziert mit dem Ring wieder ein Ideal sind.
Ja, was mir ein bisschen Bauchschmerzen macht, also zu denken an sowas, da vermischen wir jetzt Kategorien. Ne? Jetzt haben wir, das sieht jetzt so aus, als würden wir ein Ideal in Z
bilden. Ich meine, wirklich, wir nehmen 35Z plus 5 in Klammern und dann mal, ich sag, ohne Klammern, mal 35Z.
Das funktioniert nicht, aber das funktioniert.
Achso, ja.
Ja, jetzt habe ich eine Idee. Das heißt, das ist sozusagen so, als würden Sie machen 3Z. Also alle Vielfachen von 3 im Ring Z. Hier sind es alle Vielfachen davon in diesem Ring. Das kann man so machen. Das ist eine Schreibweise, bei der dann alle erstmal stolpern und das dreimal lesen müssen, bis sie verstanden haben, was gemeint ist. Ich finde persönlich das klarer, aber es ist dazu leichtfertig. Sie können das so machen. Ja, wäre kein Problem.
Ja. Also können Faktorringe dieser Form entweder gefühlt alles oder gar nehmen?
Von Z, ja.
Ja.
Die von Z, die können alles, ne, die können alles oder fast gar nichts.
Ja, genau.
Fast, dann immerhin kommutativ Einzelelement, aber da ist dann Schluss, deswegen finde ich alles oder fast gar nichts sehr angemessen, ja. Die können nichts dafür, was ist denn? Haben Sie jetzt zu diesem Thema Ideale und Modulo Krempel noch mehr Fragen? Wem hat dieses Beispiel geholfen? Wem hat es geholfen, das nochmal so aufzudröseln? Super, das freut mich. Sehr gut. Dann dürfen wir jetzt entscheiden, worauf wir das warten. Was möchten Sie sich als nächstes anschauen? Sonst frage ich anders. Angesichts dessen, dass es Podcast-Folgen und Beispielaufgaben gibt, ist es okay, wenn wir das einklammern und Sie hören die Folgen und dann melden Sie sich bei mir, was Sie noch so brauchen und dann kann ich auch nachliefern. Wir machen ja auch einen neuen Fragestunden. Ne? Irgendwas muss mir einfallen. Manche haben sich ja auch so eine Wiedereinstiegsfragestunde im Januar gewünscht, dann gucke ich mal, was wir hinkriegen. Also klammere ich das ein. Aus dem gleichen Grund würde ich die Gruppenwirkung einklammern, weil ich ja eine Podcast-Folge mache, vielleicht sogar noch heute oder spätestens morgen, wo es nur um Gruppenwirkung geht, verschiedene Reihenfolgen.
Also in meinem Fall war es explizit das Problem, dass ich bei den Übungsaufgaben, die wir gegeben bekommen hatten, ja, nicht wirklich sagen konnte, wie ich jetzt mit Gruppenwirkung da die Übungsaufgaben lösen kann.
Ja, dann mache ich mal noch keine Klammer. Wir gucken, ob wir am Ende Zeit haben. Ich würde es aber ans Ende setzen, weil ich auch nicht weiß, ob das für alle relevant ist. Manche waren ja nicht hier als Satz. Dann haben wir nur noch zwei Themen. Das kriegen wir locker hin. Normfunktion zuerst. Okay, muss ich mal ein bisschen mischen. Dann sammeln wir doch erstmal, welche euklidischen Ringe Sie kennen, an welche Sie sich erinnern, und dann schreiben wir die auf und wir schreiben auch immer noch mal dazu, was die Normfunktion ist. Ja, ganz große Freude. Wollen Sie anfangen und mir direkt einen Ring sagen?
Z.
Z ist euklidisch mit Normfunktion. Welche nehmen wir da? Welche kennen wir, die funktioniert?
Man wirft als Element aus Z auf den Betrag.
Genau. Und Normfunktion geht immer von dem Ring ohne Null irgendwo hin. Das heißt, dann müssten wir sagen, Betrag von Z ohne Null nach in Wirklichkeit dann sogar N, weil ja Null die einzige ganze Zahl im Betrag Null ist. Und ich schreibe jetzt einfach nur dazu Betrag. Und in der Prüfung reicht das. Wenn ich Sie frage, also wenn ich Sie irgendwie frage und Sie sagen, ja, Z ist euklidisch, ja, Moment, mit welcher Normfunktion, dann nehmen wir die Betragsfunktion eingeschränkt auf Z und dann bin ich sehr glücklich. Was für Beispiele kennen wir noch? Noch mehr euklidische Ringe, ja. Santa?
Also aus Analysis jetzt, in C, da quadriert man den Real- und den Imaginärteil und zieht die Wurzel aus der Summe.
Mhm. Ist C ein euklidischer Ring im Sinne der Algebra mit dieser Normfunktion? Haben Sie das nachgeprüft, ob also NF1 und NF2 erfüllt sind? Nee. Dann ist es hier noch kein gültiges Beispiel, das müssen Sie vorher machen. Also immer dann, wenn Sie was sehen, was Normfunktion heißt, und wenn Sie denken, ah okay, da ist was, in dem Fall ja sogar ein Körper, und ich will jetzt mal nachgucken, ob das im Sinne der Algebra ein euklidischer Ring ist mit dieser Normfunktion, dann müssen Sie es wirklich erst einmal nachprüfen und nachrechnen, bevor Sie das als Beispiel verwenden. Wir haben es in der Vorlesung nicht gemacht, deswegen würde ich es jetzt erstmal nicht mit in die Liste aufnehmen. Aber C ist euklidisch, denn C ist ein Körper und alle Körper sind euklidische Ringe. Dahin.
Mit
ZI
haben wir das schon
mal gemacht. ZI, okay. Also die ganzen Lauschenzahlen. Und mit welcher Normfunktion? Das Quadrat von der Abbildung, die Sie gerade genannt haben, tatsächlich. Also da gibt es schon Zusammenhänge. Mit folgender Normfunktion, die nennen wir jetzt mal n von z ohne 0 nach n für alle a plus b aus z i ist aber definiert als die komplexe Zahl multipliziert mit ihrem konjugierten Komplexen, und Sie haben gerade schon gesagt, das ist Realteil zum Quadrat plus Imaginärteil zum Quadrat. Also das funktioniert. Merken Sie sich am besten beide Schreibweisen, die hier und die andere, wo das als Produkt geschrieben wird, denn wenn man es als Produkt schreibt, dann sieht man, dass die Normfunktion sich mit der Produktbildung im Ring verträgt, und das ist eine wichtige Argumentationshilfe. Lesezeit für später vielleicht. Kennen wir noch andere euklidische Ringe? Ja. Frage. Das. Ja, klar. Was für Beispiele kennen wir noch? Noch andere schöne euklidische Ringe? Ja.
Alle zu euklidischen Ringen isomorphen?
Ja, genau. Und dann kann man irgendwie die Normfunktionen analog definieren und mit dem Isomorphismus alle Eigenschaften übertragen. Ja, genau, das funktioniert auch. Was noch? Ja.
Polynomringe, das wirft es auf den Graph.
Über was? Polynomringe über was?
Über einen Ring. Über einen Körper.
Über einen Körper, Das ist total wichtig. Polynomringe über Körper. Nicht über einen Ring. Zx, ne? Z ist ein wunderschöner Ring. Zx ist ein wunderschöner Polynomring, aber der ist nicht euklidisch. Also ganz wichtig. Polynomringe über Körpern. Das heißt, Sie können Qx nehmen, Rx, Cx. Nehmen Sie Ihren Lieblingskörper. Die sind euklidisch. Und die Normfunktion ist der Quadrat. Das heißt, ich nenne jetzt mal meinen Polynomring mal x. Der Körper ist dann halt k. Und die Gradfunktion soll auch eingeschränkt werden auf Polynome, die nicht 0 sind. Diesmal müssen wir wirklich nach n0 gehen, weil ja konstante Polynome, die nicht 0 sind, Grad 0 haben. Das heißt, wir brauchen die im Bild für alle p aus kx. Naja, ohne 0. Der Grad von P, das was wir erkennen. Da hätte ich die Beschreibung weglassen können. Das ist wieder Betrag. Also schreibe ich einfach Betrag des Polynoms, das ist besser. Weil es jetzt sinnlos ist, nochmal zu definieren, was der Grad ist, den kennen wir ja. Und in all diesen Fällen lohnt es sich, also besser nicht, wie Sie arbeiten, ob Sie malen oder ob Sie sich so Checklisten schreiben oder egal, wie Sie es machen, egal, wie Sie Ihr Wissen organisieren. Wichtig ist erstens, dass es immer anschlussfähig ist in andere Richtungen, also vernetzt. Und auch wichtig ist, dass die einzelnen Punkte, also die Teile in Ihrem Bild oder die Checklisten oder was auch immer das ist, differenziert genug sind. Hier zum Beispiel, oberflächlich betrachtet, ist es einfach nur der Ring der ganzen Zahlen ist euklidisch. Mit Normfunktion und Betrag. Aber was hängt denn da jetzt noch dran? Also, was steckt in der Definition euklidisch alles drin? Integritätsbereich und Normfunktion mit den Eigenschaften NF1 und NF2. Was für Rechenregeln kennen Sie für den Betrag, die vielleicht noch wichtig sind? Wie kann man das benutzen, um herauszufinden, was für Einheiten darin hat? Wie kann man das benutzen, um herauszufinden, ob Elemente irreduzibel sind? Also, vernetzen. Vernetzen, vernetzen. Vernetzen. Was für andere euklidische Ringe kennen Sie noch? Fällt Ihnen noch was ein? Ja.
Z-Wurzel 2i.
Z-Wurzel 2i.
Ja. Das ist eine Frage, da weiß ich nicht, was die Normfunktion ist.
Ah, ja, guter Punkt. Dann wiederholen wir das mal oder denken uns das aus. Das Prinzip ist das gleiche wie ja oben bei ZI. Man multipliziert die Leute mit ihrem Komplex von Hilfen. Und die Formel verändert sich dann von a² plus b² hin zu a² plus 2 mal b². Weil wir so ein Wurzel 2 Quartil da drin stecken haben. Das heißt, hier haben wir. Oh, das wird ein bisschen schief, wenn ich das so mache. Aber die Herleitung ist genauso wie vorher. Wir multiplizieren mit dem komplex konjugierten. Und das ist auch wieder wichtig, sich beides zu merken, weil Sie nämlich dann auch wieder die Verträglichkeit mit der Multiplikation haben. Und das ist dann wichtig, wenn Sie wirklich zeigen wollen, dass der Ring euklidisch ist, beziehungsweise wenn Sie zeigen wollen, was man mit der Normfunktion noch so machen kann. Stichwort Einheiten bestimmen, Stichwort auf Irreduzibilität testen. Tatsächlich können wir da jetzt kurz hingehen, wenn Sie wollen. Ich würde noch ergänzen, Körper sind euklidisch. Aber das ist jetzt schon ein ziemlich cooler Zoo an euklidischen Ringen. Das reicht für den Moment. Bevor ich jetzt weitergehe und noch so ein bisschen feiere, was man mit der Normfunktion alles Tolles machen kann, haben Sie jetzt zu diesen Beispielen noch Fragen gerade? Okay. Dann feiern wir kurz Normfunktionen. Oh ja, ja.
Wird es in der Vorlesung noch weitere wichtige Normfunktionen geben?
Momentan fällt mir keine ein. Okay. Denn wir haben jetzt ja Polynomringe über Körper haben. Das ist eine wichtige Klasse von Beispielen und wir gucken Polynomringe auch noch weiter an, aber ich glaube nicht, dass wir noch irgendwelche neuen euklidischen Ringe sehen. Wenn mir noch was Cooles einfällt, habe ich vielleicht noch was mit Übungsaufgabe. Aber sonst. Und dann sehen Sie ja, was ich als Normfunktion vorschlage. Das heißt, Sie kriegen dann immer alles zusammen. So, das funktioniert nicht immer, aber in einigen Ringen kann man die Normfunktion benutzen, um Einheiten zu finden und um auf Irreduzibilität zu prüfen. Und ich möchte Ihnen jetzt einfach nur kurz so skizzieren, wie man das machen kann. Einheiten. Und das kann man zum Beispiel in Z-ISO machen oder in Z-Wurzel 2. Einheiten sind nämlich in diesem Ring genau die Elemente mit Normwert 1. Ich habe als eine Beispielaufgabe in der entsprechenden Podcast-Folge mit Beispielaufgaben für Algebra 1, da habe ich, wenn ich mich richtig erinnere, es sind so viele Podcast-Folgen, vielleicht verwechsel ich auch, aber irgendwo kommt es auf jeden Fall vor. Da habe ich besprochen, wie man zeigt, was die Einheiten von Z bzw. von ZI sind. Also nicht nur, wie man die findet, sondern auch, wie man begründet, dass das alle sind. Und in beiden Fällen habe ich das über die euklidische Normfunktion gemacht. Ich habe also in beiden Fällen begründet, warum die Einheiten genau die Elemente mit Normwert 1 sind. Und in diesem Ring Z-Wurzelzeichen, ich habe das auch so. Erstmal muss man sich das überlegen und dabei hilft diese Verträglichkeit mit der Multiplikation, die ich erwähnt habe. Wenn man das dann weiß und wenn man eine Formel hat oder eine Vorschrift, wie man die Norm ausrechnet, dann kann man ja gucken, naja, was für Ringelemente erfüllen das denn? Und in Z zum Beispiel sieht man dann, naja, wenn der Betrag 1 sein muss, dann können die Zahlen nur 1 und nicht 1 sein. In ZI, wenn der Normwert 1 sein muss, haben wir da so eine Summe von 2 Quadraten, die 1 werden muss und dann kann man die Möglichkeiten hinschreiben. Genauso in Z Wurzel 2, wenn diese Formel hier a Quadrat plus 2 mal b Quadrat zu 1 führen soll, dann gibt es nur 2 Fälle, wie das geht. Nämlich b ist 0 und a ist 1 oder minus 1. Das ist also eine Möglichkeit, mit Hilfe der Normfunktion Einheiten zu bestimmen. Hier kommt so eine ähnliche Idee für Irreduzibilität. Ich greife ein bisschen vor. Wir machen manches davon später in der Vorlesung sowieso noch, aber wenn wir gerade darüber reden und Sie Lust haben, das zu üben, dann ist jetzt eine gute Gelegenheit. Und ich fasse mich kurz, weil wir ein anderes Thema haben.
Ja, vielleicht geht das sogar zusammen, weil mit den irreduziblen Elementen meinten wir vor allem, wenn man quasi bei irre, oder wenn man sagen soll, warum ist das irreduzibel und man die Zerlegung aufschreibt, wie man dann weiß, dass das auch die einzigen Zerlegungen sind, die man da schreiben kann.
Ja. Ja, da spielt es auf jeden Fall mit rein. Genau, das ist ein guter Brückengedanke dahin. Dankeschön. Bei Irreduzibilität kriegen wir das in der Regel nicht hin, zu sagen, die irreduziblen Elemente sind genau die, bei denen die Norm eine gewisse Eigenschaft hat. Das kriegen wir nicht hin. Wir werden bei Polynomringen relativ viel Zeit damit verbringen, uns für gewisse Ringe genau zu überlegen, wie man da Irreduzibilität von Polynomen nachweisen kann. Das hat dann auch, finde ich, recht viel Bezug zum Schulstoff, wo man auch viel mit Polynomen und Polynomfunktionen arbeitet. Deswegen nehme ich mir da einigermaßen viel Zeit für. Und wir können da immer an Z und Q denken. Es wird ganz oft darum gehen, dass man einen Ring hat, einen Integritätsbereich, der nicht der Nullring ist, und einen dazugehörigen Prozentfaktor. Also genau die Situation, die wir mit Z und Q haben. Und dann kann man Irreduzibilität von Polynomen über Z bzw. über Q in Zusammenhang bringen und kann da argumentieren. Aber man hat ja nicht in jedem Ring sowas. Nicht alle Ringe sind Polynomringe. Hier ist noch eine andere Möglichkeit, was man machen kann. Auch wieder zum Beispiel in ZI oder Z2i. Da schaffe ich mir jetzt ein Element, ich nenne es mal Alpha aus dem Ring. Und R ist jetzt einer dieser Ringe, Alpha ist ein Element daraus. Man kann Folgendes zeigen. Falls die Norm von Alpha eine Vielzahl ist, wir erinnern uns, die Normabbildung, tschüss, Die Normabbildung geht von dem Ring ohne 0 in die natürlichen Zahlen, gegebenenfalls die natürlichen Zahlen mit 0. Das heißt, da kann ich mir so eine Frage stellen wie, ist der Wert der Norm eine Primzahl? Und ich weiß, dass mindestens eine Person auch schon mal die Idee hatte, sowas in einer Übungsaufgabe zu verwenden und mich dann gefragt hat, darf ich das verwenden? Ne? Naja, wir hatten es in der Vorlesung nicht als Lemma oder irgendwas, aber wir sprechen jetzt kurz drüber und es wird später für mindestens einen Ring auch wirklich so ein Resultat in der Vorlesung geben. Das heißt, Sie dürfen diese Argumente später benutzen, überlegen Sie sich einfach, wie man die verallgemeinern kann. Jetzt reden wir schon mal kurz drüber, denn es ist ja vielleicht hilfreich für Sie. Falls die Norm von Alpha eine Primzahl ist, dann in dem Ring. So, Vorsicht, das kann man nicht einfach so verallgemeinern. Wenn ich das zum Beispiel auf Polynomringe verallgemeinern würde, dann würde da ja rauskommen, wenn ein Polynom Grad 3 hat, dann ist es irreduzibel und das ist Quatsch. Das stimmt nicht. Also Vorsicht, man kann nicht in allen Ringen so argumentieren. Aber in Ringen, die zum Beispiel so aussehen wie Zi oder Zi, mit einer solchen Normfunktion, wie wir die da gerade haben, kann man so argumentieren. Und der Witz ist folgender: Wenn ich zeigen will, dass Alpha irreduzibel ist, dann brauche ich ja nicht 0, keine Einheit, bla bla bla. Das folgt daraus, dass der Normwert eine Primzahl ist. Und jetzt schreibe ich mir also eine Zerlegung hin: Alpha gleich Beta mal Gamma. Jetzt brauche ich, dass die Multiplikation sich mit der Norm verträgt. Deswegen habe ich da vorhin darauf hingewiesen. Das braucht man auch bei den Einheiten, aber hier ist noch klarer, warum man das braucht, in der laufenden Produktung. Die Norm von Alpha ist dasselbe wie die Norm von Beta mal die Norm von Gamma. Die Norm von Alpha ist aber eine Primzahl, sodass wir also auf der rechten Seite plötzlich ein Produkt stehen haben und das Ergebnis muss eine Primzahl sein und dafür gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Und so kann man argumentieren, dass Beta oder Gamma eine Einheit sein muss und dann muss das andere halt zu Alpha assoziiert sein. Das heißt, die Idee ist, aus so einer Zerlegung folgt, dass unsere Primzahl Norm von Alpha sich als Produkt schreiben lässt. Und dann kann man sehen, eins von beiden ist eins, also ist eins der beiden Elemente eine Einheit. Da steckt relativ viel drin und auch einiges, was wir in der Vorlesung so explizit noch nicht gesehen haben. Aber manches werden wir später noch machen für den Ring Zi, denn im Ring Zi werden wir später eine komplette Klassifikation irreduzibler Elemente sehen, unter anderem mit diesen Argumenten. Noch ein bisschen Geduld, das kommt noch. Aber klar dürfen Sie vorgreifen und solche Ideen schon benutzen, wenn Sie verstanden haben und es begründen können, wenn Ihnen das jetzt in Übungsaufgaben hilft. Versteckt kam es auch vor. Also wenn Sie jetzt nochmal in einige Beispiele gucken aus der Vorlesung und was wir da so gemacht haben, dann werden Sie sehen, da habe ich, ohne es zu sagen, so argumentiert, als würde ich die Normfunktion auf Elemente anwenden. Oder sowas ähnliches in der Normfunktion. Wenn ich also jetzt zum Beispiel gefragt werde, okay, wir nehmen mal die 15. Wir nehmen eine Zerlegung von 15 und zwei Zeilen, die wir kennen, einmal in Z und einmal in Zi. Mit Zerlegung, damit meine ich in Einheiten und Irreduzibler. Okay? In Z können Sie mir das bestimmt sagen, oder? Wie sieht so eine Zerlegung in Z aus? Ja?
Ja,
3 mal 5. Genau, 3 mal 5. Und da kann man dann sagen, ja, wir wissen, dass 3 und 5 Primzahlen sind, die sind im Ring Z also irreduzibel, also ist das eine Zerlegung und wir sind fertig. Da müssen wir jetzt gar nicht weiter begründen, das dürfen Sie wissen, ja.
Ich verstehe um ehrlich zu sein nicht ganz, warum Sie immer dazu sagen, also dass wir das entweder in Primzahlen oder in Einheiten zerlegen, weil es wäre jetzt das gleiche, wenn ich schreibe 3 mal 5 mal 1.
Ja.
Aber deshalb, also da ist ja die 1 eigentlich. Egal.
Ja, aber wie zerlegen Sie 1 in Primzahlen?
Das geht.
Genau, aber wir wollen auch für die Elemente 1 und minus 1 in Z eine Zerlegung haben und es ist halt nicht eine Zerlegung in Primzahlen, sondern eine Zerlegung in Einheiten und irreduzible Elemente. Die Einheiten brauche ich gar nicht immer, aber ich brauche sie, wenn das Element, mit dem ich angefangen habe, eine Einheit ist. Deswegen sage ich das immer dazu. Also für die meisten Ringelemente haben Sie völlig recht, da braucht man die Einheiten nicht, man kann die weglassen, die irreduziblen reichen. Aber im Ring gibt es ja häufig auch Einheiten, oder in allen Ringen, die wir hier betrachten, gibt es Einheiten. Und für die möchte ich auch eine Zerlegung hinschreiben können. Und das ist dann eine Zerlegung, in der nur Einheiten vorkommen, deswegen muss ich sie dazu sagen.
Also ich habe halt bei der Übungsaufgabe, weil die Norm war 20, das heißt, ich habe mir dann überlegt, ich zerlege es in 3 Elemente, 5 mal 2 mal 2. So, und dann hätte ich das ja theoretisch noch mit mal 1 hinschreiben können, aber das ist ja dann für die Aufgabe Quatsch, oder?
Genau, Sie können das dazu schreiben, es ist nicht falsch, aber es ist kein zusätzlicher Informationsgehalt drin, Sie brauchen die Einheit nicht. Okay. Genauso wie man hier auch hätte schreiben können, -3 mal -5, das wäre auch richtig gewesen, aber es ist quasi genauso interessant oder uninteressant wie die Zerlegung, die wir haben. Ja. Ja, danke für die Frage.
Ich war mir nur unsicher, weil ja in der Aufgabe stand in Einheiten und da dachte ich halt irgendwie, die Einheiten muss noch mit rein.
Nee. Okay. Aber die Option muss da sein, weil wir manchmal die Einheiten brauchen, okay, weil keine Irreduzimentale da sind. Genau. Und im Prüfungsgespräch können Sie bei solchen Gelegenheiten immer einfach nachfragen. Und nachfragen, habe ich das richtig verstanden?
Ne? Okay.
Ja. Herr I, ist das da vielleicht auch schon eine Zerlegung in Einheit mit Irreduzimentale? Könnte ja sein. Ja? Ja?
Ja, weil das Argument haben Sie gerade drüber rangeschrieben, die Normfunktion von 3 ist einfach 3.
Nee, die Normfunktion in ZI von 3 ist nicht 3.
Ah, nee, das stimmt.
Was ist die Normfunktion von 3?
9, aber 9. Ich hätte jetzt so argumentiert, dass Z ja eine Teilmenge von ZI ist.
Ja, aber ZI ist wirklich größer. Das heißt, da leben mehr Elemente, also finde ich vielleicht neue Teiler. Das heißt, vielleicht sind die gar nicht irreduzibel in ZI. Das haben wir ja schon mal gesehen. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die 2. Die 2 ist in Z ein wunderschönes irreduzibles Element, aber verliert die Irreduzibilität, wenn wir in den größeren Ring ZI gehen, weil da plötzlich neue Zahlen rumlaufen und das sind dann neue Teiler. Und bei 3 und 5 müssen wir deswegen zumindest mal kurz innehalten und uns das fragen, passiert da dasselbe oder sowas ähnliches oder bleiben die irreduzibel? So. Hm. Ja?
Die sind beide nicht irreduzibel.
Beide nicht?
Ja.
Warum? Können Sie mir eine Zerlegung sagen?
Ja, also.
Wie kann ich in ZI die 3 zerlegen und wie kann ich die 5 zerlegen?
Ich muss hier jetzt kurz drüber nachdenken, aber also die Norm von 3 ist ja 9 und die von 5 ist 25, das heißt, ich bin nur 2.
Moment, Moment! Hier oben steht nur eine Implikation. Die Rückrichtung stimmt nicht. Sie haben die Rückrichtung benutzt. Vorsicht! Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Falls die Norm eine Primzahl ist, dann ist das Ding irreduzibel. Aber da steht nicht, dass es nicht irreduzible Elemente geben kann, bei denen die Norm keine Primzahl ist. Das steht da nicht.
Achso.
Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Danke, dass Sie diesen Fehler hier machen, öffentlich, denn das ist ein total verbreiteter Fehler. Und jetzt machen wir den hoffentlich alle nicht mehr. Ja, 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 ja.
Also mit dem, was Sie da runtergeschrieben haben in der Zeile mit dem N von Alpha, ist, und so, wenn man jetzt sagt 3, dann die Norm 9, und dann könnte man ja 2 Elemente finden, die jeweils Norm 3 haben.
Richtig, das heißt, wir finden interessante Teiler, falls wir Elemente mit Norm 3 finden. Sehr gut, darauf haben wir das jetzt gerade runtergebrochen. Fallen die Elemente ein mit Norm 3? Also, da muss es ja so sein, dass der Realteil und der Imaginärteil so sind, dass die Summe von den beiden Quadraten 3 ergibt. Die Frage ist also, ob man 3 als Summe von 2 Quadraten schreiben kann. Was denken Sie?
Also die 3 ist irreduzibel, die 5 ist nicht irreduzibel.
Genau.
Dann finden wir 1 plus 2 Quadrat.
Genau, die 5 kann ich schreiben als 1 plus 2 Quadrat. Und jetzt muss ich mir zusammenpuzzeln, was sind jetzt also die Real- und Imaginärteile? Naja, da kann ich zum Beispiel sowas schreiben wie 1 plus 2i mal 1 minus 2i. Und schon habe ich eine Zerlegung von 5 im Ring ZI, die ich natürlich im Ring Z nicht sehe, weil ja diese Leute da gar nicht leben. Die sind ja neu dazugekommen. Und bei der 3 haben Sie völlig recht. 3 bleibt irreduzibel und zwar genau, weil man 3 nicht als Summe von 2 Quadraten schreiben kann. Und Sie haben ja gerade rausgearbeitet mit dem Argument, warum das aber so sein müsste. Das heißt, wir haben jetzt ganz, ganz viel verstanden plötzlich, hoffentlich vielleicht. Und ich lasse Sie damit stehen, mit diesem angedeuteten Wissen, denn das vertiefen wir später in der Vorlesung. Ich freue mich schon drauf, wir werden dann Gleichungen lösen. Ich werde übrigens mit Ihnen auch einen Satz zeigen, der genau klärt, wann man natürliche Zahlen als Summen von 2 Quadraten schreiben kann. Das werden wir alles genau besprechen. Und dann werden wir uns vielleicht an diesen Moment erinnern und sagen, ach ja, klar, stimmt. Ich freue mich schon. Ja.
Ich wollte jetzt noch die Frage beantworten, wie eine irreduzible Darstellung von 15 da aussieht.
Jetzt genau, puzzeln Sie noch alles zusammen, bitte.
Weil, ja. Sie haben jetzt gerade quasi eigentlich einen Sinn geschrieben, weil wir haben 30 Irreduzible gerade angegeben.
Ja.
Und ich brauche jetzt einfach mal das 1 plus 2 hier und 1 minus 2 hier auch irreduzibel sind.
Können Sie es vielleicht kurz begründen?
Ja, kann ich auch kurz begründen. Wir wissen, dass 1 plus 2 i in der Normfunktion 5 als
Fünf
hat und genauso 1 minus 2 i, und das heißt, nach dem obigen Argument wissen wir direkt, die sind irreversibel.
Ja, so rum wird ein Schuh draus. Hier haben wir zwei Leute, deren Produkt 5 ist. Die Leute selber haben als Normwert 5, das ist irreduzibel, also eine Primzahl, also sind die Leute irreduzibel. Für 3 kriegen wir es nicht in so eine Zerlegung hinzuschreiben, wir haben geklärt, warum. Also bleibt es irreduzibel, also das ist unsere Zerlegung hinzukriegen. So, dann sind wir vielleicht schon durch, oder? Ich gucke mal, was noch so für Fragen sind, oder ob wir doch noch kurz über Gruppenwirkung sprechen wollen. Oder ob Sie dieses Spiel noch in einem anderen Ring spielen wollen, das können wir natürlich auch machen. Ja.
Also kann ich dann quasi auch so begründen, dass es, also, weil wir hatten es irgendwann mal in einer Übungsaufgabe, sollten wir zeigen, dass das irreduzibel ist, und wir haben einfach hingeschrieben, ja, die und die Zerlegung gibt es und das sind die einzigen. Aber da, also, beziehungsweise wir konnten dann nicht begründen, dass das die einzigen sind. Kann man das dann auch über diese Normfunktionen machen, oder wie geht das?
Zum Beispiel, wenn die Normfunktion diese Kraft hat, die sie da hat, dann kann man so argumentieren. Aber das funktioniert, wie gesagt, nicht immer. Ich habe vorhin das Beispiel mit den Polynomringen gebracht. Da kann man nur nicht argumentieren. Also kann man, aber ist nicht so kraftvoll. Hier, genau, da kann man das machen. Also da kann man sowas machen wie, Produkte sind mit der Norm verträglich. Mein Element hat Norm, was auch immer, 10. Das heißt, wenn ich jetzt Teiler davon finde, die nicht Einheiten sind, dann müssen die Norm 2 oder 5 oder 10 haben, weil das die einzigen Teiler von 10 sind, die nicht 1 sind. Also suche ich jetzt nach Elementen mit Norm 2 oder 5 oder 10. Und Vorsicht, so kommt man auf potenzielle Teiler, aber man muss dann immer noch mal nachgucken, ob das wirklich Teiler sind. In Ihrem Fall geht es ja immer darum zu sagen, ich habe Teiler gefunden und möchte zeigen, dass es alle sind. Und da kann man dann so argumentieren, dass man irgendwie sagt, ja, und das sind alle Möglichkeiten, wie Elemente eine dieser Normen haben können und andere Normen sind nicht möglich. Und dann kann man das so ergänzen. Ja, das geht. Man kann da wirklich ganz viel zusammenpuzzeln und kann dann sich viele nervige Rechnungen mit Koeffizienten sparen, einfach indem man das macht. Brauchen Sie da noch ein anderes Beispiel, noch einen anderen Ring, oder hat Ihnen das jetzt schon weitergeholfen?
Nee, ich glaube, das ist okay so.
Ja? Gut, dann würde ich jetzt mal gucken, bevor ich dann vielleicht was über Gruppenwirkung sage, ob noch irgendwelche anderen Themen jetzt aufgeploppt sind, während wir gesprochen haben. Ist jetzt hier irgendwo am Rand was vorgekommen, wo Sie sagen, ach ja, stimmt, Mist, da war ja noch was. Gut, wenn das nicht so ist, dann wische ich jetzt, rede ein bisschen über Gruppenwirkung, und das heißt, dass es dann vielleicht für einige von Ihnen nicht mehr interessant ist. Hören Sie, wenn Sie das noch nicht getan haben, vielleicht in diese Sonderpodcast-Folgen rein und gucken Sie mal, ob da was Hilfreiches dabei ist, oder ob Sie dann sagen, nee, als ich den Punkt auf die Liste gesetzt habe, habe ich was anderes gemeint, und dann wissen Sie ja, wie Sie mich erreichen. Einverstanden? Ja.
Noch eine ganz kurze Frage.
Ja.
Also wenn ich jetzt festgestellt habe, dass ich 5 zerlegen lässt, wenn A 1 oder 2 ist und B 1 oder 2 ist,
ja,
dann habe ich ja quasi einen Faktor, also zum Beispiel 1 plus 2 i.
Ja.
Darf ich dann gleich das hinschreiben mit 1 plus 2i mal 1 minus 2i, oder muss ich erst erklären, dass wenn ich 5 durch 1 plus 2i rechne, 1 minus 2i rauskommt?
Sie dürfen, bei solchen einfachen Produkten dürfen Sie sagen, man sieht, dass da 5 rauskommt. In dem Moment, wo es ein bisschen komplizierter wird, wo die also zum Beispiel nicht zueinander komplex korreliert sind, würde ich immer sagen, machen Sie die kurze Nebenrechnung und zeigen Sie, dass das Produkt wirklich die Zahl ergibt, von der Sie ausgegangen sind. Bitte keine Division machen. Wir sind in einem Ring, es gibt keine Division.
Okay.
Sehen Sie, warum
aber nicht? Wie komme ich denn, wenn ich angenommen, ich sehe das nicht, dann rechne ich ja 5 durch 1 plus 2.
Wo machen Sie diese Rechnung? Die machen Sie nicht im Ring ZI. Wo machen Sie diese Rechnung?
In C.
In C. Machen Sie eine Nebenrechnung, rechnen Sie im Körper C, was Sie wollen. Da geht das. Alles, was nicht 0 ist, hat ein multiplikatives Inverses. Da dürfen Sie fröhlich rumrechnen. Aber bitte schreiben Sie mir nicht hin, ich mache Division bla bla bla, denn im Ring ZI ist es nicht definiert. Schreiben Sie mir das Ergebnis hin. Schreiben Sie eine Rechnung hin, die begründet, warum das Produkt der Leute die Zahl ist, auf die Sie kommen wollen.
Okay.
Also durchaus multiplizieren, durchaus rechnen. Ich will nicht sehen, wie Sie auf den anderen Faktor gekommen sind. Jedenfalls nicht, wenn Sie Division machen und keinen Kontext geben. Dafür gibt es Punktabzug.
Okay.
Denn in Ringen ist die Division im Allgemeinen nicht definiert.
Okay. Okay, also in der Prüfung, wenn das jetzt eine Aufgabe wäre, könnte ich sagen, ich mache jetzt meine Nebenrechnung.
Ja, genau. In der Prüfung live können Sie dann gerne sagen, Augenblick, ich rechne jetzt mal kurz im Körper C, machen Sie eine kleine Nebenrechnung, ich warte dann kurz oder frage Sie vielleicht, was Sie genau machen und dann kommen wir drauf und dann ist alles okay. Ja, okay. Natürlich. Ja.
Okay.
Ja, noch mehr? Überlegen Sie einfach kurz, wenn ich wische. Ich warte nur kurz, weil sonst du Unruhe hast.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Vielleicht fangen wir damit an, dass wir kurz sammeln, was für Gruppenwirkungen man so kennen sollte. Welche fallen Ihnen denn ein? Welche Gruppenwirkungen kennen Sie? Was wären so die ersten Beispiele, an die Sie nachdenken würden?
Ja, die Gruppenwirkung von der Gruppe auf sich selbst.
Okay. Mit was?
Für ein Element der Gruppe X ist und ein Element der Gruppe G ist die Gruppenwirkung von X unter G, beziehungsweise G auf X, also ja X unter G geschrieben, definiert durch G hoch minus 1 X.
Ja, in der Prüfung würde ich erwarten, dass Sie mir das kurz sagen, also nicht durch eine Abbildungsvorschrift, sondern G wirkt auf sich selbst durch, was ist das Wort?
Konjugation.
Konjugation, genau. So, das ist kurz. Und dann kann ich ja auch noch nachfragen, wie funktioniert das genau, aber erwarten würde ich, dass Sie das kurz anteasern mit jede Gruppe wirkt auf sich selbst durch Konjugation. Und dann kann man dann gucken, ja, was sind da Eigenschaften. Ne? Wenn die Gruppe adelt ist, dann ist es langweilig, alle Punkte bleiben immer fest. Wenn die Gruppe nicht adelt ist, können interessante Dinge passieren. Aber ja, das ist ein schönes kanonisches Beispiel für eine Gruppenwirkung. Jetzt möchte ich gerne was sehen, wo die Gruppe auch irgendwie intern wirkt, aber nicht auf der Elementebene. Sondern haben Sie noch was anderes? Na, wenn ich zum Beispiel eine Unterprüfung komme, dann könnte ich ja, also bei einem Normalteiler könnte ich sagen, die Gruppe wirkt auf den Normalteiler der Konjugation. Das ist ein interessanter Spezialfall. Bei irgendeiner Untergruppe kann ich das erstmal nicht machen, weil sie sich bei Konjugation vielleicht wegbewegt. Aber ich habe die Menge der Nebenklassen. Fällt Ihnen eine Wirkung auf der Menge der Nebenklassen ein? Nach wie das ging? Ja, man hat ja solche Repräsentanten. Wenn ich mir ein Element aus der Bewegung umhernehme, also den Rechtsnebenklasse, dann hat er ja einen Repräsentanten. Ich schreibe jetzt also zum Beispiel U mal klein g. Jetzt kann ich ein Gruppenelement nehmen und kann das noch von rechts nach unten multiplizieren, dann kriege ich ja auch wieder eine Nebenklasse und dann sage ich einfach, G wirkt auf der Menge, indem ich jedes Gruppenelement so benutze, dass ich in Nebenklassen permutiere, indem ich einen Vertreter immer rechts das Gruppenelement dran multipliziere. Das heißt, ein einzelnes kleines H aus G wirkt, indem ich an die ganzen Leute immer rechts das H dran multipliziere, auf die Art und Weise vertausche ich die Nebenklassen irgendwie. Und wie genau, das kann man sich dann noch angucken und wie die Punktstelle davon aussieht, aber auf jeden Fall kommt jetzt eine interessante Wirkung zustande. Und wir haben im Satz von Cady gesehen, wie man damit arbeiten kann. So, das heißt, es würde irgendwie so funktionieren, für alle H aus G, U mal G aus G U, das U mal G unter H, also das Bild bei der Wirkung von dem kleinen H, definiert als U mal G unter H. Und jetzt wird es knifflig, weil jetzt nämlich die Gefahr besteht, dass man das in Konjugation verwechselt, aber da muss man in der Prüfung halt dazu sagen, was man hat. Jetzt würde ich gerne aus der Gruppe raustreten und würde die Gruppe gerne auf etwas wirken lassen, was nicht die Gruppe ist oder da drin liegt. Haben Sie da auch eine Idee?
Das einfachste ist, also das einfachste Beispiel wäre einfach die Gruppe Sym M.
Sym M, genau, auf welcher Menge?
Auf der Menge von der Zahlen 1 bis N.
Genau. Genau, super schönes natürliches Beispiel, was wir aus Berlin kennen. Kann man immer nehmen, dann kann man auch wieder gucken, je nachdem, was N ist. Wie interessant wird das? Kann man sich Baden angucken, ne? Also Untergruppen von SimN, Baden angucken, Stadt Saturn, bla bla bla, alles auch total schön, total interessant. Ich kann es aber auch noch ein bisschen komplexer machen, indem ich nicht diese natürliche Wirkung auf dieser Menge nehme, wo einfach nur Leute permutiert werden, sondern ich kann ja zum Beispiel sagen, ich wirke auf der Menge der Zweige mit den Teilnehmern. Dann kann ich gucken, was da passiert. Also induziert quasi eine Wirkung auf der Menge der Teilnehmer AB. Wobei Bild A und B sind verschieden, kommen aus der Länge 1 bis N. Muss ich mir kurz klar machen, ob das funktioniert? Na, ich wirke auf so einer Menge A, B mit einem Element, indem ich einfach die einzelnen Leute abbilde. Das heißt, aus 1, 2 wird dann zum Beispiel, wenn ich abgebildet habe, 1, 3 oder vielleicht 5, 7 oder was auch immer. Aber die Leute bleiben zweielementig, weil wir über Permutation sprechen. Das heißt, diese Menge der Zweielemente, die Teilmenge, wird wieder in sich selber abgebildet und dann kann ich loslegen und kann mich fragen, ist das treu, ist das transitiv, was ist da los? Das ist eine interessante andere Wirkung. Ich kann auch eine Wirkung auf Tupeln machen. Auf Partitionen, auf was auch immer. Ne? Also ich kann, wenn ich einmal so eine Wirkung habe, kann ich daraus andere Wirkungen basteln. Ich sage das, weil man für Übungsaufgaben ja manchmal eine Idee braucht für eine Wirkung, die irgendwas kann. Hier war es jetzt so, dass ich das mit Lina verknüpft habe und es ging darum, dass man auf einem Vektorraum irgendwas bewirkt, beziehungsweise auf der Menge der eindimensionalen Teilräume. Und auch da geht es wieder los mit einer grundsätzlichen Wirkung, die man sich irgendwie überlegt. Zum Beispiel SymN, diesmal nicht auf 1 bis N, sondern auf einem n-dimensionalen Vektor von V über einen Körper K mit Basis. Naja, P1 bis Pn halt. Und für die Wirkung definieren wir, jedes Gruppenelement soll die Basisvektoren so vertauschen, wie die Indizes das sagen. Und dann mache ich lineare Fortsetzung. Dann kriege ich eine schöne Abbildung von V in sich selber. Und das ist sogar ein Vektorraumautomorphismus. Also kann ich Abbildungsmatrizen hinschreiben, die sind invertierbar, bla bla bla. Da kann man stundenlang drüber reden. Das ist auch eine total schöne Möglichkeit zu wirken. Und dann kann man es aber ausdehnen. Man kann sagen, ich wirke jetzt nicht auf den Vektoren selber, sondern ich gucke mir eindimensionale Teilräume an oder ich gucke mir Zerlegung des Vektorraums an oder ich gucke mir so Ketten an, wo Vektorräume ineinander liegen und die werden von der Dimension immer ein größer oder irgend sowas. Na, kann man dann irgendwie beliebig wild sein. Das sind ganz viele Beispiele für Gruppenwirkungen. Und es gibt noch eine Podcast-Folge, da werden Sie einige Beispiele dann wahrscheinlich wiedererkennen, falls Sie die anhören. Und in der Prüfung wird das vorkommen im Sinne von, hier ist eine Frage, kann das Thema Gruppenwirkung dabei vielleicht helfen? Oder wir fangen wirklich konkret mit Wirkungen an und ich stelle dann dazu irgendwelche Fragen. Das sind so die Kontexte, in denen das vorkommen kann. Ein Kommentar vielleicht noch. Symmetrische Gruppen gehören ja so zu den Hauptbeispielen, die wir haben für alles Mögliche. Dementsprechend ist es wahrscheinlich, dass wir in der Prüfung auch irgendwie mal in symmetrischen Gruppen rumrechnen. Und es kann passieren, dass da eine Frage kommt, bei der man erstmal gar nicht damit rechnet, bei der aber dann eine Wirkung hilfreich sein kann, um irgendwas rauszufinden oder um Argumente zu finden. Das vielleicht noch so als Hinweis. Es lohnt sich, das Thema quasi im Hinterkopf zu behalten, auch bei anderen Fragen, die scheinbar damit nichts zu tun haben. Hat Ihnen das ein bisschen weitergeholfen?
Ja.
Ja, was für Fragen haben Sie noch?
Also, was ich noch eine Frage hatte, ist, wir hatten Übungsaufgaben ja auch immer wieder, also jetzt gerade auch im letzten Jahr zum Beispiel auch noch Aufgaben, wo wir für erzeugte Gruppen gewisse Sachen bestimmen sollen.
Ja.
Und ich hatte jetzt beim letzten Übungsaufgaben das Gefühl, dass in den Aufgaben man irgendwie mit Wirkungen arbeiten sollte. Ich bin aber nicht darauf gekommen, wie man da mit arbeiten, Wirkungen arbeiten kann, was über erzeugte Elemente
aussieht. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, bei dem ich denke, dass es vielleicht in diese Richtung geht. Vielleicht, weiß ich nicht. Sagen wir mal, wir sind in SIM 8 und ich weiß bei meiner Gruppe nur, wovon die erzeugt wird, aber ansonsten habe ich keine Ahnung. Und das könnte jetzt sowas sein wie der 3-Zyklus 1-7-8 und der 4-Zyklus 3-4-7-8. Also irgendwelche wilden Elemente, ich habe keine Ahnung, wie groß die Gruppe ist, die davon erzeugt wird. Wenn ich jetzt nur in der Gruppentheorie bleibe, also so in Gruppenargumenten, die intern stattfinden. Was fällt Ihnen ein, wie ich argumentieren könnte, um zum Beispiel zu sagen, die Gruppe hat die und die Eigenschaft, die Gruppe ist mindestens so und so groß, die Gruppenordnung ist durch irgendwas teilbar. Haben Sie da irgendwelche Ideen, wenn Sie nur die beiden Erzeuger sehen? Was zum Beispiel?
Also, was ich sofort sehe, ist, dass die Gruppe auch Elemente der Ordnung 3 und 4 hat.
Ja, 3 und 4 sind Ordnungen von Elementen in U, nämlich von den beiden Erzeugern. Das heißt, jetzt wissen Sie schon was über die Gruppenordnung, nämlich dass sie
durch 3 und 4 teilbar
ist. Genau, das ist Lagrange. Das ist schon mal ein sehr guter erster Gedanke. 3 und 4 teilen die Ordnung von U. 12 teilt also die Ordnung von U und das ist eine untere Schranke. Und sogar eine starke, weil wir nicht nur kleiner gleich, sondern teilen haben. Super. Als obere Schranke haben wir erstmal die Ordnung von Summe 8. Wir können gleich mal gucken, ob wir noch beschränken können, wie groß wir werden können. Und jetzt geht es um die Wirkung. Denn U ist eine Untergruppe von Summe 8, wirkt also auf der Menge 1 bis 8. Aber wenn Sie sich die Elemente anschauen, dann sehen Sie bei der Wirkung, was sehen Sie? Was sehen Sie?
Es wirkt ja hier auf allen Elementen.
Beziehungsweise es wirkt schon auf allen Elementen, aber da sind welche dabei, die nicht bewegt werden. Das meinen Sie wahrscheinlich, ne? Ja. Welche Elemente werden nicht bewegt?
Na, 2, 5,
6. Genau, U fixiert 2. Was noch?
5.
Und 6. Das heißt, U liegt im gemeinsamen Punktstabilisator von diesen drei Zahlen. Das heißt, U liegt im Stabilisator, ich nenne die Gruppe Summe 8 mal kurz G, damit ich die Zahlen dran schreiben kann. Das heißt, ich liege im Stabilisator von 2, und von 5 und von 6. In anderen Worten, wenn ich jetzt alle Elemente von U irgendwie finden möchte und ausrechnen möchte, was ich nicht will, aber ich will ja irgendwie ein Gefühl dafür kriegen, da werden immer nur die Zahlen bewegt, die hier stehen und niemals die anderen. Das heißt, es ist im Prinzip so, als würde U in einer Untergruppe von G leben, in der nur die Zahlen 1, 3, 4, 7, 8 bewegt werden. Das sind nur 5. Das heißt, strukturell lebe ich in einer Untergruppe, die aussieht wie Sum 5. Und dann ist die Ordnung sofort sehr viel kleiner. Das heißt, die Ordnung von U teilt die Ordnung von das ist jetzt schon deutlich übersichtlicher. Das ist nicht 8 Fakultät, das ist nur 5 Fakultät und das ist 360, wenn ich mich nicht täusche. Nee, 3, Moment.
700.
Nee, 720. Ja. Moment, du kannst was ausrechnen. Ich war bei Alt 5, Alt 5 hat 60 Elemente, Sym 5 hat 120 Elemente.
720.
5 Fakultät, 120. Was haben wir jetzt also? Stimmt, ich war gerade kurz bei Alt 6. Aber nee, wir sind bei der alten Gruppe Alt 5, die hat 60 Elemente. Die symmetrische Gruppe hat zwar doppelt so viele, also 120. Ja, 120 stimmt. Ich musste noch einmal kurz nachrechnen. Jetzt haben wir zwei Bedingungen. Wir haben eine untere starke Schranke, nämlich die 12, die die Gruppenordnung teilt. Und die Gruppenordnung teilt 120. Das heißt, auf einmal suchen wir nur noch nach Zahlen zwischen 12 und 120, die Vielfache von 12 sind. Das ist eine starke Einschränkung. Und für die Prüfung bin ich schon total glücklich, wenn Sie auf das alles kommen. Super. Ne? Und da haben wir die Wirkung ein bisschen benutzt. Ja?
Mir ist jetzt nur noch nicht ganz klar der Schritt, dass wir sagen, das hat die Ordnung von Sym 5.
Hat es ja auch nicht. Es teilt die Ordnung.
Nein, es teilt die Ordnung von Sym 5.
Ah, okay. Ich bin folgendermaßen darauf gekommen. Die Gruppe U fixiert die Zahlen 2, 5 und 6, bewegt also, und alle Elemente von U tun das, alle Elemente von U bewegen nur die Zahlen 1, 3, 4, 7, 8. Ob die alle in einer Bahn liegen oder in verschiedenen, müsste man auch irgendwie rausfinden, aber auf jeden Fall lebt diese Gruppe U in einer Untergruppe von Sym 8, die aber nur diese 5 Zahlen bewegt. Und strukturell sieht das dann aus wie eine Sym 5, aber halt nicht auf den Zahlen 1 bis 5, sondern auf anderen 5 Zahlen. Aber der Witz ist, es sind 5. Und strukturell kann ich die Gruppe Sym 5 und die Gruppe, die auf diesen 5 Zahlen genauso operiert, nicht unterscheiden. Das sind ja, die Zahlen heißen nur anders. So komme ich da drauf. Und das ist schon ein bisschen fortgeschritten. Da haben wir jetzt schon ziemlich viel aus der Vorlesung kombiniert. und ich feiere das, wenn wir im Prüfungsgespräch so argumentieren können. Ob man dann noch weiterkommen kann, ob man das noch genauer sehen kann, hängt davon ab, ob man zum Beispiel sieht, dass U transitiv ist, ob man die transitiven Untergruppen von SIM 5 kennt oder irgend solche Sachen. Ja.
Also ich würde jetzt sagen, dass G jetzt auf U wirkt.
Mhm. Nee, nein. Dass U auf dieser Menge wirkt, 1 bis 8.
Dass G auf, also dass ich jetzt sagen würde, G bewegt sich jetzt auf der Menge 1, 3, 4, 7, 8 sozusagen.
Nee, nicht G, sondern U. G ist die Summe 8, die wirkt auf der Menge 1 bis 8.
Ja.
U ist eine Untergruppe davon und wirkt deswegen auch auf der Menge 1 bis 8. Aber, wie wir festgestellt haben, werden dabei diese drei Zahlen fixiert. Und deswegen kann man auch eine Wirkung von U auf dieser Menge definieren.
Genau, und das ist bei uns der Fall.
Das ist bei uns der
Fall. Jetzt auf 1.
Genau, U wirkt jetzt darauf, und zwar natürlich, nämlich mit den Elementen, so wie das hier steht. Da muss man halt wörtlich nehmen, was die Zahlen sind, das ist wichtig. Und das heißt, dass strukturell U sozusagen in einer SIM 5 lebt, aber eben nicht auf den Zahlen 1 bis 5, sondern auf diesen 5 Zahlen.
Was heißt jetzt konkret nochmal, ich komme mit dem Wort nicht ganz zu euch, also permutierend, also wir sagen jetzt, U permutiert die Menge 1, teilt die Macht los?
Ja, weil die Elemente Permutationen sind. Permutationen sind bijektive Abbildungen der Menge in sich selbst. Und Elemente zu permutieren heißt, sie zu vertauschen. Also die Menge auf sich selber abzubilden, aber so, dass die Elemente vielleicht ihre Plätze tauschen.
So.
1, 7, 8 zum Beispiel vertauscht hier einfach 1, 7 und 8. Aber die Menge als Ganze bleibt gleich. So, und hier kommt der super fortgeschrittene Tipp. Eine Ordnungsbeschränkung können wir noch machen. Und zwar, wenn wir sehen, dass U nur diese eine Bahn hat, das heißt, U ist transitiv, Bahnlänge gleich Stabilisatorindex, das heißt 5 muss ein Teiler der Ordnung von U sein. Das heißt, wir haben nicht nur die 12, wir haben auch die 5. Und dann haben wir auf einmal eine noch stärkere Einschränkung, was U sein kann. Und damit lasse ich Sie aber jetzt nach Hause gehen. Das beantworte ich jetzt nicht zu Ende. Gucken Sie nach, wo in der Vorlesung das steht und wie Sie da argumentieren können. Aber das ist jetzt schon für wirklich für Fortgeschrittene an der Stelle. Das lese ich jetzt eben nicht an. Und es steckt sogar in den Erzeugern noch eine zusätzliche Information. Das heißt, ich kann jetzt sagen, was die Gruppenordnung ist. Wenn Sie wollen, nehmen Sie das mit als Stichwort. Ich stehe hier und sage, wir haben genug Informationen, um genau zu sagen, was die Gruppenordnung ist. Und gucken Sie, ob Sie es zusammengepuzzelt kriegen. Und wenn Sie Lust haben, fragen Sie mich später. Aber im Prinzip wissen Sie alles, was dafür nötig ist. Und das hat mit der Transitivität zu tun, aber auch damit, was die Erzeuger sind und wo die liegen bzw. wo die nicht liegen. Also puzzeln Sie. Wenn Sie Lust haben, können Sie mit mir später über Ihre Antwort sprechen und ich verspreche, ich werde Ihnen sagen, ob das alles stimmt. Und viel fortgeschrittener wird es nicht. Wir lernen noch mehr in der Gruppentheorie in Algebra 2. Das heißt, da kommen noch mehr Argumente und noch mehr Möglichkeiten, was zu sehen dazu. Aber von der Komplexität her und wie wir die Sachen verknüpfen, ist es das. Fortgeschrittener wird es in dieser Vorlesung nicht. Da müssen wir dann wirklich in die Gruppentheorie 1 gehen. Und dann weiter. Okay, ich wische jetzt einmal alles ab, dann können Sie dann sehen, ob mir was einfällt. Aber ich würde sagen, wir haben die Liste sehr gut abgearbeitet.
Während Sie abwischen, der kurze Frage.
Ja.
Also dieses Argument, wie Sie es jetzt aufgeschrieben haben, war ja jetzt aus mathematischer Sicht nicht so perfekt präzise, dass man sagt.
Ja, weil es ein Schnitzel ist.
Ja.
In der Prüfung haben Sie auch nur ein Schnitzel. Sie können alles mündlich machen, Sie müssen überhaupt nichts ordentlich aufschreiben.
Wie würde man mündlich sauber argumentieren, dass U gerade die Ordnung von so einem 5 hat?
Na, zunächst mal müsste man die Einschränkungen machen, also alle Einschränkungen erklären, die wir gerade gemacht haben. Dann müsste man sagen, ich kann erkennen, dass U transitiv wirkt, das müsste man kurz erklären. Bahnlänge der Stabilisatorindex liefert also, dass 5 ein Teiler der Ordnung von U ist. Das heißt, ich gucke mir jetzt Teiler von 120 an, die gleichzeitig auch durch 60 teilbar sind. Da habe ich nur zwei Möglichkeiten, 60 und 120. Wenn die Ordnung 60 wäre, wäre U die Alt-5. Aber es liegt eine ungerade Permutation drin, deswegen ist es die SIM 5. Das ist die vollständige Argumentation.
Okay, das heißt, man muss auch gar nicht näher begründen, dass es höchstens die Ordnung von SIM 5 hat.
Doch, das haben wir vorher begründet, und zwar mit den drei Fixpunkten und mit dem Strukturargument. Und das ist ordentlich genug für die Prüfung, denn wir haben da keine Zeit, auch noch zu klären, warum diese Gruppe, die da rauskommt, isomorph zu SIM 5 ist und deswegen die gleiche Ordnung hat. Das schaffen wir nicht.
Okay.
So, das seid ihr sehr fortgeschritten. Und ich bin gespannt, ob irgendwelche Leute das Audio hören und dann Angst kriegen. Oder vielleicht ist es auch genau umgekehrt. Die hören das Audio und denken, yay, das ist ja voll schön, dass wir jetzt schon so viele tolle Argumente kennen. Was fällt Ihnen noch ein? Haben Sie noch eine Frage jetzt gerade?
Ich wollte noch mal unterbrechen, aber ich wollte nicht mal ganz kurz sagen zu eben, also ich glaube, gerne und zwar, ich habe das nämlich in der Übungsaufgabe, also da ging es um
die Moment, da läuft ein Audio mit, das würde ich dann einmal ausmachen, bevor wir Ihre private Frage klären. Einverstanden?
Ja, klar.
Ja, gut, Moment, ich gucke einmal kurz, ob es. Nee, überhaupt kein Problem. Ich schaue noch einmal kurz, ob es noch eine andere Frage gibt. Ich sehe keine, dann mache ich nämlich jetzt die Audioaufnahme für die Studis aus. Und danke fürs Kommen und fürs ganz doll mitdiskutieren und zuhören.